NDR Kultur. Land in Sicht.
In dunkler Leere explodiert etwas und plötzlich sind da ein Ei, ein Hase und eine Lücke. Das Ei wird mit einer Eiharfe zerschnitten, scheint aber ganz. Der Hase schnüffelt mitten im Weltall in der Familiengeschichte seiner Gefährtin. Oder ist der Hase in Wirklichkeit ein Kaktus? Die Lücke ist beunruhigend, aber vielleicht die einzige Gewissheit. Herzlich willkommen zu Land in Sicht, Bücher im Gespräch, der Literatursendung auf NDR Kultur. Ich bin Lisa Kreisler und mein kryptischer Einstieg hat es vielleicht schon deutlich gemacht. Heute geht es um den Urknall als literarisches Prinzip und die Möglichkeit, Fantasie als Wissenschaft zu begreifen. Die amerikanische Autorin Siri Hüstwedt fragt in ihrem Essay Die Illusion der Gewissheit danach, wo im Körper unsere Gedanken entstehen und warum vor allem männliche Wissenschaftler seit Jahrhunderten so tun, als wüssten sie es. Die Dichterin Maren Kames begibt sich in ihrem Roman Hasenprosa in Psychoanalyse bei einem sehr frechen Hasen. Und in der berühmten Erzählung Pong, der im vergangenen Jahr verstorbenen Schriftstellerin Sibylle Levitscharow, brütet ein im Denken extrem sprungbereiter Mann seine Nachfahren in Eiern aus. Ich bin sehr froh, dass ich mit diesen drei durchschüttelnden Büchern nicht alleine bin. Mit mir im Studio ist mein Kollege Joachim Dix, erfahrener Lyrikleser und hoffentlich Urknall-Spezialist.
Ja.
Hallo Joachim.
Hallo Lisa. Ja, also mit Urknällen. Gibt es ja den Plural überhaupt?
Das ist schön,
mit Urknallen, da kenne ich mich aus.
Ja, das habe ich mir gedacht. Und ich weiß auch, dass du bist ja jetzt lange hier schon beim Radio und arbeitest viel mit Literatur, aber du hast ja Philosophie studiert. Und meine erste Frage, warum hast du die Philosophie studiert? Musst du ganz schnell darauf antworten, du darfst nicht lange überlegen.
Ich darf nicht lange überlegen, weil mich das, was ich nicht verstehe, immer besonders angezogen hat. Es hat so eine magnetische Wirkung auf mich ausgeübt. Fragen, was ist der Mensch, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wie hängt das mit dem Geist und mit dem Körper zusammen? All diese Fragen, mit denen wir uns gleich auch mit Siri Hüstwedt im Gepäck auseinandersetzen werden, die haben mich wirklich, so ab der Pubertät hat mich das umgetrieben. Und als ich dann auch noch so Schriften wie die von Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, so mit Ende der 10er Jahre, also Anfang der 20er Jahre, dann intensiver gelesen habe, da kam dann das Sprachliche noch dazu. Also während so Philosophen wie Immanuel Kant, dessen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern, im April ist es dann soweit und sicherlich ein ganz, ganz wichtiger und bedeutender Philosoph, aber der macht es seinen Leserinnen und Lesern ja auch besonders schwer. Und nicht, dass es bei Schopenhauer und Nietzsche immer alles ganz leicht zugeht, nur ist das halt auch poetisch, hat es auch immer eben diese Verbindung von dem, was wird gedacht und wie wird es gedacht. Und das hat mich dann fortan auch immer besonders angezogen. Und Siri Hüstwedt ist eben nicht nur eine vielbelesene, unglaublich vielbelesene Denkerin und auch Romanautorin, sondern für sie war das immer wichtig, eben das Literarische und das Kognitive und das Philosophische und Wissenschaftliche miteinander zu verbinden. Und deshalb ist diese Auswahl des Buches, die du getroffen hast, wirklich richtig gut auch als Einstieg, um solche Grundsatzfragen zu stellen. Mhm. Also mit dem Urknall beschäftigt sie sich ja nicht so ganz direkt. Und doch, wenn Urknall auch eine Metapher dafür ist, wie hat alles angefangen, ist sie eben eine richtig empfehlenswerte Referenzgröße.
Mm. Ja, sie hat sich, glaube ich, vor allem angefangen, mit den Neurowissenschaften so intensiv zu beschäftigen, weil sie ja auch eine somatische Reaktion hatte und sie nicht wusste, warum. Sie hat ganz doll gezittert. Und das war unerklärbar, woher dieses Zittern kam. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, Die zitternde Frau. Und in diesem Buch aber, Die Illusion der Gewissheit, übersetzt von Bettina Seyfried, 2016 ist das erschienen, widmet sie sich der Frage, was ist der Geist und in welcher Beziehung steht sie zu unserem Körper? Und sie stellt heraus, dass vor allem von männlicher Perspektive geprägte Wissenschaft die Illusion vermittelt, dass diese Frage längst beantwortet ist. Sie zitiert etwa den Kognitionswissenschaftler Steven Pinker, der sagt, das Gehirn ist eben Datenträger wie ein Computer, der diese Analogie aufmacht. Und um das zu widerlegen oder um zu zeigen, dass da tatsächlich eine riesige Lücke ist, dass man eben nicht sagen kann, wo genau entstehen die Gedanken, was ist der Geist, hat sie sich sehr tief eingearbeitet in ganz unterschiedliche Wissenschaftsfelder. Also Philosophie, angefangen bei Philosophie, Molekulargenetik, Evolutionspsychologie. Und sie sympathisiert mit Ideen, die nicht so sehr bekannt sind, wie zum Beispiel die Ideen von Descartes oder Thomas Hobbes, die sie auch sich anschaut und uns sehr anschaulich auch, finde ich, erklärt, dass nämlich ja der Körper einfach ein Automat ist für Gedanken. Davon gehen Descartes und Hobbes aus. Aber dann gibt es noch Margaret Cavendish, eine Dichterin und Herzogin, die belebte und die unbelebte Materie zwar auch trennt voneinander, aber in einem komplizierten Dialog miteinander verstrickt sieht. Und darüber hinaus, ich lese sie auch ein bisschen als eine Vorreiterin von Donna Haraway, die wir ja auch schon zusammen gelesen haben. Sie geht davon aus eben, dass der Geist sich über die Grenzen des Menschen hinaus erstreckt, also auch auf Pflanzen, Tiere, das ganze Universum, und dass ein Bienenschwarm ein Einzelsubjekt sein kann. Also, und wer jemals einen Bienenschwarm gesehen hat, der weiß, was sie meint. Das ist wirklich beeindruckend. Siri Höstved macht in ihrem Essay wirklich einen Rundumschlag in alle Richtungen. Sie untersucht sehr genau auch das Kräftezerren von genetischer Disposition und Umwelteinflüssen. Was sehr interessant ist, aber die Frage, welche Rolle spielt eben Fantasie in der Wissenschaft? Und das ist das Tolle, sie ist ja Dichterin, sie ist Schriftstellerin und zugleich eben sehr belesen. Sie hält auch Vorträge mittlerweile, glaube ich, zu Neurowissenschaften. Aber diese Perspektive der Künstlerin, die sie gar nicht so doll rausstellt, die macht diese ja doch sehr komplexe Thematik auf so eine spielerische Art auch zugänglich. Das hat mir sehr gefallen. Das Schwierige an dem Text ist wahrscheinlich, du kannst gleich auch was sagen, es kreist ja um so eine Leere. Also eigentlich macht sie sehr schnell klar, es gibt keine Antwort auf diese Frage. So richtig klar wird das nicht. Und trotzdem schreibe ich jetzt 400 Seiten darüber, was dazu herausgefunden wurde. Aber am Ende geht es auch sehr stark um den Einfluss von KI oder die Frage, kann eine computergenerierte Technik ebenso empfinden wie ein organischer Mensch? Und da sagt sie eben nein. Und das fand ich sehr interessant. Sie sagt auch, sie hat das Gefühl, dass diese Entwicklung, dass dieses Nachdenken über Computertechnik eigentlich auf ein Ende zuläuft und man sich wieder dem organischen Körper, der Körperlichkeit zuwenden wird in der Wissenschaft zukünftig. Und das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Aber ja, Joachim, wie ging es dir mit der Lektüre?
Ja, also gerade diese Anknüpfungspunkte zur KI, künstlichen Intelligenz, die fand ich insofern besonders bemerkenswert, weil mit der These, dass da nicht etwas jetzt neu beginnt und sozusagen ein neues Zeitalter eröffnet wird, sondern dass wir möglicherweise auch ein Ende einer bestimmten Entwicklung absehen können, wo eigentlich alle eher so diesen Eindruck haben, jetzt fängt ja etwas an und unsere Arbeitswelt wird sich verändern und unser Menschenbild wird sich möglicherweise verändern. Tut es auch. Also daran hat ja auch keinen Zweifel. Und dennoch, dass diese enge Anbindung von Geist, Gehirn, ist das eigentlich dasselbe? Welche wissenschaftlichen Bemühungen gibt es da immer wieder, da Grenzen zu ziehen oder zu zeigen, wie das eine in das andere übergeht, wie es miteinander zusammenhängt, dann der Körper. Und dass dieser Dualismus, diese Dichotomie zwischen Körper und Geist, nehmen wir jetzt mal Geist eben stellvertretend auch für Gehirn und Geist, dass diese Dichotomie, die eigentlich in der Philosophie mit Platon sanft, mit Aristoteles schon sehr klar und dann vor allem in der Neuzeit eben mit Descartes festgezurrt worden ist. Und dass das die Basis ist von naturwissenschaftlichen Entwicklungen, die aber heute eben all ihre Forschung betreibt, ohne sich über diese Fundamente weiter auseinanderzusetzen. Und dann eben von temporären Gewissheiten ausgeht. Also kein Naturwissenschaftler würde behaupten, dass er die Wahrheit hat, aber er versucht halt Modelle oder sie versuchen Modelle zu entwickeln, die möglichst lange Bestand haben, bis eben ein Widerspruch nicht mehr aufgelöst werden kann und eine neue Theorie ablösend ist. Aber eben davon auszugehen, dass der Geist vom Körper gar nicht getrennt werden kann und dass wir alles, was wir in der technologischen Entwicklung von KI betreiben, von diesem Sehnsuchtspunkt aus versuchen umzusetzen, als könne man Intelligenz, also Geist oder Gehirn, Intelligenz vom Körper trennen. Und sie zeigt dann ja eigentlich sehr schön bei den verschiedenen Denkern, wie so Dualismen sich dann auch in dieser Debatte fortsetzen, die etwas mit Mann und Weib zu tun haben, die eben etwas mit Vergänglichkeit und Unsterblichkeit zu tun haben. Und das eine konnte dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr mit dem anderen zusammengedacht werden. Und sie, Donna Haraway, den Rückgriff auf eine frühere Sendung finde ich dabei sehr interessant. Donna Haraway ist ja auch eine Forscherin, die eben mit ihren Konzepten von tentakulärem Denken, also wie die Dinge ineinander greifen oder dem spekulativen Fabulieren, eben sehr dazu einlädt, sämtliche Wissenschaftsergebnisse auch in Erzählungen zu überführen, damit wir diese Anbindung auch an die Körperlichkeit nicht verlieren. Und dieser Spur folgt Siri Hüstwedt eben auch und mahnt uns eigentlich, dann niemals irgendeiner Form von Gewissheit zu vertrauen, sondern immer, wenn Menschen oder Theoretiker, Theoretikerinnen auftreten und behaupten, sie haben so etwas wie eine Wahrheit oder eine Gewissheit gefunden, immer wieder die Grundlagen zu befragen. Und da wird niemand bestehen können.
Ja, und interessant ist eben auch sie erklärt uns ja auch, wie wissenschaftliche Ergebnisse wahrgenommen oder populär werden. Und Margaret Cavendish gab es ganz früh diese Ideen, aber die wurden eben nicht populär, weil Siri Hüstwedt uns sagt, alles, was man erwartet, glaubt man eher als das Unerwartete. Also sie schreibt auch zu Scheinschwangerschaften, den Einfluss des Geistes auf den Körper oder Placebo-Effekte. Ne?
Zwillingsforschung
ist nochmal ein anderes Thema, aber da schreibt sie auch über irgendeinen Arzt im 19. Jahrhundert, der eine schmerzfreie Beinamputation gemacht hat, ohne Narkose. Und die Nachricht aber von diesem Erfolg, hat sich gar nicht verbreitet. Die Zeitungen haben dann nicht drüber berichtet, weil es einfach so eine unwahrscheinliche Geschichte war. Ne? Und also diese Metaperspektive auf, wie nehmen wir Wissen wahr, welche Erkenntnisse setzen sich durch und welche nicht. Und dass es dabei immer oft die weiblichen Perspektiven waren und vielleicht auch noch sind, die vernachlässigt werden. Denn sie macht ja auch klar, dass zum Beispiel die Plazenta eben ein ganz wichtiges Organ in der Entstehung aller Menschen, weil wir alle, damit beginnt auch das Buch mit der Geburt, wir kommen aus diesem fleischlichen, feuchten, triefenden Körper. Und die Plazenta als Organ ist so wenig erforscht, ne? Obwohl es als ein drittes Gehirn gesehen wird, als ein ganz wichtiges Organ, was eben vermittelt zwischen Mutter und Embryo und eine ganz eigene, ja, unglaublich spannende Funktion hat für den menschlichen Körper. Aber der männliche Körper dient eben immer noch als Richtlinie für oft in der Medizin und der Wissenschaft. Und ich finde halt, dass sie diesen feministischen Aspekt so ganz entspannt einbaut. Also sie kloppt nicht so drauf rum und da bin ich dann immer sehr abgeschreckt, wenn das so mit der Keule kommt, sondern sie macht es wirklich erfahrbar an ganz vielen Beispielen. Interessant fand ich aber auch die Idee von Simone de Beauvoir, wo sie den Körper nicht als Ding, sondern als eine Situation schildert. Das würde ich ganz gerne mal vorlesen, weil das hat mir am besten gefallen oder sehr eingeleuchtet. Das, in ihrem Buch Das andere Geschlecht schreibt Simone de Beauvoir, doch wird man sagen, wenn in der Perspektive, die ich einnehme und die der von Heidegger, Sartre und Merleau-Ponty entspricht, der Körper kein Ding ist, so ist er eine Situation. Er ist unser Zugriff auf die Welt und der erste Ansatz zu unseren Entwürfen. Und diesen Begriff der Situation, der hat mir sehr gefallen, weil der eben die Dimensionen von Zeit, Raum und Gegenüber mit einschließt und den Körper nicht losgelöst oder maschinell betrachtet darstellt, sondern eben eingebunden in größere Zusammenhänge, die wir auch nicht verstehen. Ne? Das hat mir sehr gut gefallen.
Auch wie sie ihre eigenen Erfahrungen immer wieder mit einfließen lässt, ohne dass es den wissenschaftlichen Ansprüchen, zumindest in meiner Lesart, dann auf einmal nicht mehr Genüge leisten würde. Sondern das ist halt ihre Stärke, dass sie eben auch seit der zitternden Frau sehr darin eingeübt ist, ihre eigenen Erfahrungen in Geschichten mit einzubeziehen, aber dann neurowissenschaftliche, philosophische, biologische Untersuchungen eben mit einfließen zu lassen.
Ja.
An einer Stelle würde ich dir widersprechen, also manchmal
ist es dir doch zu viel feministisch.
Nee, gar nicht. Aber sie hat halt manchmal diese Energie, die dann doch auch etwas Patriarchales an sich haben. Immer wenn von Steven Pinker die Rede ist, dann fährt sie auch die Ellbogen aus. Dann will sie irgendwie halt zeigen, das ist ein so erfolgreicher, populärwissenschaftlicher Autor und über dessen Erfolg regt sie sich auch geradezu körperlich auf. Und gerade ihm will sie immer wieder beweisen, dass das so nicht aufrechtzuerhalten ist, diese Anbindung an die Natur. Oder dann gibt es auch diesen Partybesucher M, von dem sie immer wieder erzählt, der dann halt, ja, so mit seiner Erfahrung, ein sehr gebildeter und auch sehr belesener Mann, der dann aber irgendwann auf einer Party dann so sagt, na ja, aber das Dominanzverhalten der Männer, das ist schon auch in der Natur so angelegt. Und gerade diese Naturargumentation, die dann ja eigentlich immer so bedeuten soll, das lässt sich halt nicht ändern. So, Geschlechter lassen sich in einer gewissen Weise eben nicht ändern. Das unterläuft dann eben sämtliche Theorien, die wir sonst so haben. Ich merke dann so beim Lesen, ich habe auch einen unterschwelligen Naturbegriff und der äußert sich dann eben manchmal auch auf Partys, also in Gesprächen, die nicht so, die irgendwie vermeintlich geschützte Räume sind. Auf einmal hört man sich oder höre ich mich dann manchmal selber Sätze sagen, wo ich dann nochmal nach Hause gehen kann und sagen, meinst du das eigentlich ernst? Und da ist sozusagen dein Bild von anthropologischen Konstanten, so siehst du den Menschen und auf welcher wissenschaftlichen Basis kannst du das eigentlich begründen? Und dann ziehe ich mich dann auch schon mal gerne auf sowas wie Intuition zurück, dass ich halt sage, ich brauche nicht für alles Argumente, sondern ich habe auch so etwas wie eine innere Stimme, die mir eine Richtung vorgibt, und ich habe oft diese innere Stimme ignoriert und habe dadurch halt auch unangenehme Erfahrungen gemacht und all diese Sachen, die bei Siri Hüstfeld auch eine Rolle spielen. Aber ihren intellektuellen Gegnern, denen gibt sie gerne mal einen mit und so etwas wie Trotz und Häme und auch das Bedürfnis, ihre intellektuelle Überlegenheit manchmal auszuspielen, das kommt auch in dem Text vor.
Ja, ich glaube, genau, das finde ich irgendwie okay, weil man ja wirklich sieht, wie intensiv sie sich so breit mit allen Dingen beschäftigt hat. Also sie hat akribisch genau Darwins Evolutionstheorie gelesen. Das fand ich auch nochmal so super, wie sie da aufzeigt, an keiner Stelle bei Darwin ist von einem Mechanismus die Rede, weil diese Idee, dass der Körper eben ein Mechanismus ist oder dass die Gehirne fest verdrahtet sind, das zieht sich ja auch durch viele männliche theoretische Ideen davon, wie es funktioniert, und dass sie da so genau liest, ne, und nach diesen Begriffen schaut und nochmal guckt, wie ist es denn wirklich in diesem Urtext, ne, das fand ich total super. Manchmal bin ich auch ausgestiegen, da hat sie mich auch verloren, wenn dann die Zwillingsstudien, ne, zum vierten Mal nochmal neu angeguckt werden. Da geht sie dann wirklich sehr, sehr kleinteilig vor, aber natürlich auch, um zu beweisen, hier ist diese Lücke, schaut sie euch an. Aber was du gerade sagst, dass sie dann manchmal irgendwie die Ellbogen ausfährt, das hat mich gar nicht so gestört. Ich fand ihre Argumente einfach überzeugend. Ja. Und es war einfach so toll, nochmal da drauf zu gucken, wenn du rausfindest, dass in der Hirnforschung Teile des Neokortex, schreibt sie, sind funktional weitgehend unbestimmt. Also da ist gar nicht klar, wofür sind die denn da? Ne? Und es gibt so viele Bereiche, die einfach so eine wabernde Dunkelheit darstellen, der man sich natürlich immer wieder auf unterschiedlichsten Wegen, aus unterschiedlichsten Disziplinen nähern kann. Aber am Ende steht vielleicht wirklich die Fantasie, und die Fantasie geht eben mit der Lücke um. Das glaube ich eben auch, dass das Tolle ist. Ne? Also das ist auch noch der Wissenschaftler Alfred North Whitehead, der sagt, Wissen funktioniert nicht ohne Fantasie. Oder Simone Weil, die sagt, Zweifel ist die Tugend der Intelligenz. Und diese Zwischentöne, sie hat noch ein Band geschrieben, der wurde im letzten Jahr, ist der auf Englisch erschienen, Väter, Mütter und Täter heißt der, glaube ich, auch ein Essayband, unterschiedliche Essays. Und da geht sie auch noch mal mehr auf den weiblichen Körper ein, aber genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wusste, weiß gar nicht mehr, was ich irgendwie sagen wollte.
Nein, aber es ist auch wirklich eine das hat mit dem Buch zu tun.
Ich habe mich verzettelt.
Ja, also manchmal verzettelt sich Siri Hüstfeld ja vielleicht auch. Und das gehört aber auch dazu. Und das, was ich vor allem sagen würde, für wen ist dieses Buch eigentlich geeignet? Es ist für alle Menschen geeignet, die immer schon eine Begeisterung für den sokratischen Grundsatz hatten, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist so eine kurze Sequenz, die irgendwie auch am Anfang der Philosophiegeschichte steht oder jedenfalls ziemlich am Anfang. Und bei Sokrates, beziehungsweise bei den platonischen Texten von Sokrates, denkt man dann ja immer, naja, also ich weiß, dass ich nichts weiß, aber deinen Gesprächspartner, den schiebst du schon immer durch deine Gesprächsführung immer eine Art des Wissens unter. Das ist ja auch nur eine Geste oder eine vielleicht sogar eine ironische Wendung. Und bei Siri Hüstfeld ist es ganz unironisch. Und es wird dadurch auch politisch, dass sie dadurch eine Schule, so würde ich diesen Essay beschreiben, also 400 Seiten, aber sie selber nennt diesen Text ein Essay, einen Versuch. Und insofern eine ganz kluge Selbstbeschreibung für den Text. Aber es ist halt insofern politisch, dass wir allen Menschen auf der öffentlichen Bühne, die also mit diesen Wahrheitsansprüchen antreten und die halt damit auch für viele andere Menschen politische Entscheidungen treffen, die uns alle angehen, dass wir da nochmal genau hingucken. Und gerade wenn eine große Einigkeit zu herrschen scheint, dass dann der Mut des Einzelnen, also wage zu wissen, da wäre dann Immanuel Kant halt nochmal zu zitieren, wage zu wissen, dass du eventuell der Einzige bist, der etwas anders sieht, aber nimm diese Position ein und probiere sie zumindest aus. Denn genau, das Einzige, was wir im Wissensbereich ertasten und erkunden können, ist halt der Versuch. Und es wird sich durch die Zeit auch immer ändern. Giambattista Vico ist ein ganz wichtiger Bezugspunkt, auch in früheren Büchern. Also du hast schon Margaret Cavendish erwähnt. Die kommt ja auch mal als alter Ego in einem früheren Roman als literarische Figur vor, in Das gleißende Licht.
Heißt es Das gleißende Licht oder Die gleißende Welt? So heißt nämlich auch der Text von Margaret Cavendish. Der heißt auch Die gleißende Welt.
Dann heißt es bestimmt Die gleißende Welt.
Ja, ich glaube, es ist ein Zitat. Der Titel ist ein Zitat. Ja.
Und dass Giambattista Vico aber als der Denker im 18. Jahrhundert hat er seine neue Wissenschaft veröffentlicht, wo er halt auch als Philosoph genau zeigt, wie also sowohl Rhetorik als auch Wahrheitsansprüche, der Satz, Geschichte wird immer gemacht. Geschichte ist nicht irgendwie Natur oder dass wir Menschen die rekonstruieren, sondern in dem Moment, wo wir Geschichte schreiben, schreiben wir letztlich auch Geschichten. Wir versuchen, Fakten so zusammenzusetzen, dass sich daraus ein großes, ganzes, nachvollziehbares ergibt. Aber mit neuen sogenannten Fakten werden sich auch diese Geschichten verändern. Mhm. Und diese Einladung, immer wieder genau hinzuschauen und eben, wenn die Ruhe der Gewissheit Einzug gehalten hat, die Unruhe des Nicht-Wissen-Könnens sofort wieder einziehen sollte, das finde ich einfach großartig, wie sie das argumentiert.
Ja, und ich finde eigentlich, was mir auch sehr gefällt, ist, dass sie mich als Leserin, die sich jetzt noch nicht so viel mit Neurowissenschaften beschäftigt hat, als so schön an die, und auch mit der Philosophie. Ich finde wirklich, da ist es was sehr Uneitles in ihrem Schreiben. Wenn du sagst, sie fährt die Ellenbogen aus gegen die populären Wissenschaftler vielleicht aus Amerika, das macht sie, aber uns als Lesern kommt sie wirklich sehr uneitel entgegen. Und das ist etwas, was mich für den Text sehr eingenommen hat. Also es ist einfach, sie will wirklich uns zeigen, natürlich einerseits, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber sie will uns auch zeigen, es gibt das Argument, es gibt die Sicht, es gibt die Perspektive und sie macht das alles so mit so einer Leichtigkeit erfahrbar. Ich glaube, das war unglaublich schwer, das so zu schreiben. Also sie hat ein Talent dafür, keine Frage, aber auch da wieder, das ist ein sanftes, ein feuchtes, um das feuchte Gehirn geht es ja auch immer. Der Körper ist nämlich nicht trocken, der ist aus Fleisch und Blut und das ist so ein richtig, ja, es hat Hand und Fuß und es kommt mitten aus dem Leib, dieses Sprechen.
Ich habe gerade auf der Seite 280 den Satz gefunden und es kommt mir so vor, als habest du ihn gerade zitiert. Der Mensch aus Fleisch und Blut ist nicht trocken, sondern feucht. Mir scheint, dass Richard Dawkins, Zitat, pochende Gele und Schlamme, Platzhalter für den feuchten, lebendigen Embryo oder den ganzen biologischen, stofflichen Körper sind. Mit dieser Umschreibung will er sich alles Feuchte und die enorme Komplexität der Embryonalentwicklung, die näher zu betrachten er ausdrücklich ablehnt, vom Leib halten. Und das ist, da ist Richard Dawkins ja eben ein Repräsentant für eine große Tradition, die ja als patriarchal bezeichnet werden kann. Patriarchal heißt aber dann immer nur dieses dualistische Denken in den Vordergrund zu stellen und sich eben für eine Seite, für die bessere Seite, für die geistvollere Seite zu entscheiden und damit verdrängen zu wollen, dass das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Und naja, ich musste nur gerade so schmunzeln, weil du gerade von Fleisch und Blut und nicht trocken und feucht sprachest.
Nee, das war auch mein Lieblingssatz. Der Mensch aus Fleisch und Blut ist nicht trocken, sondern feucht. Das ist auch ein schöner literarischer Satz, nochmal ganz am Ende. Nein, sehr gut zu lesen, auch kleinste Details. Also dass Freud nämlich Neurologe war, ist einem ja auch nicht die ganze Zeit bewusst. Ne? Also das macht sie dann auch so nebenbei nochmal klar. Ne? Also die Anerkennung des Unterbewusstseins hat natürlich auch damit zu tun, dass der Mann das Gehirn erforscht hat und nicht nur psychologisch gearbeitet hat. Ne? Also es macht Spaß, das zu lesen. Nach 200 Seiten muss man mal durchschnaufen, weil man weiß, okay, hier gibt es keine Antwort und es kommen sehr viele neue Dinge auf einen zu.
Und es ist, glaube ich, besonders gut, wenn man so eine Art Diskussionskreis hat. Also es ist ein Debattenbuch. Mm. Also man kann es gut für sich alleine lesen, aber es ist auch ganz gut, sich eventuell jemanden zu suchen, der oder die das eben parallel auch lesen möchte, um dann halt zwischendurch mal innehalten zu können und sagen, mal, dann hast du das verstanden.
Genau.
Und also so, also man möchte wirklich gleich ins Gespräch gehen.
Ja, am liebsten möchte man sie dabei haben, Siri Hüstbeet, dass sie das einem nochmal mit ihrer bestimmt sehr begeisterungsfähigen Art näher bringt. Das konnte ich mir auch gut vorstellen, manchmal an Siri Fragen zu stellen. Macht man ja, kann man ja sogar, ein Smartphone. Okay, bevor wir uns jetzt hier verzetteln, geht's weiter in Richtung Hasenprosa. Aber davor wollen wir noch ein Lied hören. Und das Lied hören wir, weil es gibt eine Art Soundtrack zu dem Buch Hasenprosa von Maren Kamps, über das wir gleich sprechen wollen. Und sie hat ein Songzitat aus dem Lied Für alles von International Music, dem Buch, vorangestellt. Keine Ahnung, von gegenüber kommt das Licht.
Keine Ahnung. Von gegenüber kommt das Licht. Eine Warnung, als Tarnung färbst du dein Gesicht. Für alles kennst du Wörter, die beschreiben, was du siehst. Für alles andere fehlt das Repertoire. Schollen ist die Art, mit der du Einsamkeit versprichst. Da steht ein Haus, wo früher Wiese war. Zählt die Zeichen. Ein Alphabet hat keine Zahl. Stellt die Weichen, in welche Richtung ist egal. Berichte deiner Reisen haben Fehler provoziert. Warum schreibst du den Hasen nicht mit H? Sprache, die du sprichst, ist nicht die Sprache, die du liebst. Jetzt steht ein Schloss, wo früher Wiese war. Für alles kennst du Wörter, die beschreiben, was du siehst. Für alles andere fehlt das. Verschollen ist die Art, mit der du Einsamkeit versprichst. Da steht ein Haus, wo früher Wiese war. Für alles kennst du Wörter, die beschreiben, was du siehst. Für alles andere fehlt das Repertoire. Verschollen ist die Art, mit der du Einsamkeit versprichst. Jetzt steht ein Haus, wo früher Wiese war.
Sie hören Land in Sicht auf NDR Kultur und heute geht es bei uns um urknallartige Poetiken. Und zwar beim nächsten Buch von Maren Kamps, Hasenprosa, da kam für mich der Titel auch irgendwie in den Sinn, dieser Urknalltitel, weil ich habe da reingelesen und ich war so erfrischt. Ich habe gedacht, oh, endlich mal wieder eine Autorin, die einfach loslegt und so viel Lust am Klang, an der Rhythmik hat, an einem reichen Vokabular. Und ich war sehr gespannt, was das ist. Also das ist ein Buch, das erstmal sehr wild aufschlägt mit einem Hasen, einem Sommer der Anbahnung, von der die Ich-Erzählerin spricht. Und mit dem Hasen geht es dann irgendwie querfeldein. Sie bewegen sich, aber erstmal ist auch alles sehr Sprache. Also es fliegt einem so um die Ohren. Und dann mündet es aber eigentlich in eine sehr beruhigte Erzählung und Erkundung der eigenen Kindheit, der eigenen Großeltern. Sie erzählt von den Großeltern väterlicherseits, dem Hochrat Erich und seiner Frau, die immer ein bisschen traurig war, die eine Oma. Die sind ganz viel umgezogen, die beiden. Wichtige Bezugspunkte im Leben der Erzählerin. Und dann gibt es die andere Seite der Großeltern mütterlicherseits, die so ländlich gelebt haben, sehr liebevoll waren und der Großvater hat Samen gezogen, kleine Salatsamen und die dann mit einer kleinen Schnur unter den Baum gepflanzt. Und ja, um diese Großeltern geht es und natürlich auch das Verhältnis der Ich-Erzählerin zu diesen Menschen, wie auch ihrer Mutter, ihrem Vater, der Bruder spielt eine Rolle. Also ich glaube, der Hase ist so ein bisschen so eine Legitimation, um die eigene Autobiografie, die eigene Geschichte zu erkunden. Ich habe den als so eine Art schutzheiligen, bodennahen Spielgefährten aus der Kindheit empfunden und vielleicht erstmal so viel. Es war für mich ein aufregender Text. Wie ging's dir?
Ich musste erstmal schmunzeln, als wir den Sendetag kannten mit dem Ostersonntag und du dann mit Hasenprosa ankamst, dann dachte ich, okay, das wird ja dann vielleicht recht österlich zugehen. Damit hat es vielleicht auch was zu tun, aber nicht so auf der oberflächlichen Ebene jedenfalls. Also die Osterhasen kann man sich im Hinterkopf denken, aber die Frage, was ist dieser Hase, die wird auch nicht ganz beantwortet. Also jedenfalls, ich habe keine Antwort gefunden. Es ist ein Wegbegleiter, eine Art Katalysator vielleicht auch für die eigene Fantasie, wo als dieses Hoppeln, dieses Schnelle, dieses Innehalten, diese Kaubewegung stelle ich mir beim Hasen dann auch so vor. Aber es gibt auch das Sternbild des Hasen, was dann am Ende auch eine besondere Rolle übernimmt. Mhm. Es gibt auch verschiedene Pflanzen, die den Hasen mit im Namen haben. Also so ist es auch so eine Art sprachliche Suchbewegung. Was kann ich eigentlich, wenn ich mir mal einen Hasen als Weggefährten auswähle? Und der Hase ist ja auch ein Kuscheltier. Also auch das spielt immer wieder so eine Rolle, dass so eine Möglichkeit halt besteht, auf dieser abenteuerlichen Reise durch das eigene Reflektieren, durch das eigene Erinnern in dem Leben der anderen, die mich mitgeprägt haben und wie das so alles ineinander greift, alleine traue ich mir das eigentlich nicht zu. Mhm. Und so scheint mir Maren Kames eben eine Autorin zu sein, die also nicht nur diese lyrischen Dimensionen der Sprache immer wieder aufgreift, also mit ihrem Vorgängerbuch Luna Luna, ein Langgedicht, so ist es jedenfalls häufiger bezeichnet worden, ist sie ja auch schon sehr aufgefallen und war dann nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020. Und seitdem wabert dieser Name ja auch so in der Literaturlandschaft als so eine ganz eigene Stimme, als so eine Autorin, die sich an keine ganz so klaren Regeln halten möchte und die dann auch schon mal QR-Codes mit in die Texte einbaut oder eben Soundtracks, also immer wieder Musik, Texte aus der Musik mit in die eigenen Prosa übersetzt oder mit einfügt und dadurch neue Zusammenhänge herstellt und mit der man innerhalb weniger Seiten halt reisen kann durch das ganze Universum, um dann wieder im Wohnzimmer der Großeltern anzukommen. Und das ist mir nicht ganz leicht gefallen. Mhm. Ich habe zwei Anläufe unternommen, also den ersten Anlauf mit Blick auf diese Sendung. Da habe ich dann irgendwie nach den ersten 30 Seiten so innegehalten, habe so, kommt jetzt gerade gar nicht zu mir. Mhm. Da war wirklich wie so eine Sperrigkeit. Siri Hüstwedt hatte ich schon gelesen, dachte, mein Gott, diese philosophischen und manchmal sehr anspruchsvollen Gedanken, da vielleicht auch, weil ich da ein bisschen mehr Übung drin habe, also
Du bist aber auch ein erfahrener Lyrikleser, wie ich ja, es anfangs gesagt habe.
Ja, ja.
Also und es ist ja sehr nah an der Lyrik.
Genau, also ich habe gespürt, da ist etwas. Also wenn das Rätselhafte für mich immer auch eine magnetische Wirkung hat, so habe ich diese magnetische Wirkung durchaus verspürt, habe dann aber gleichzeitig auch gemerkt, naja, aber jeder Magnetismus hat auch seine Zeit. Und da habe ich dann halt so, mach mal noch eine Pause, weil gerade ist es einfach nur anstrengend. Und dann habe ich gewartet und dann vor 10 Tagen die Lektüre angefangen und auf einmal war ich drin. Mhm. Auf einmal habe ich gemerkt, dass das halt eine besondere Qualität hat, nicht so mit klaren Figuren zu tun zu haben. Mit der Frage, wer ist dieser Hase, wer ist diese Erzählerin, wer sind diese bei den Großeltern wird es eigentlich zum ersten Mal wirklich konkret. Da merkte ich dann, hier bin ich in Lebenswelten, die ich sonst aus Romanen eher nahegebracht bekomme. Aber kaum ist man da angekommen und entwickelt so ein Bild von diesen Großeltern, dann kommen auch schon wieder ganz andere lyrische Passagen und die Reise geht wieder woanders hin. Vielleicht kann man mal einfach, um so einen Eindruck davon zu bekommen, eine kleine Passage vorlesen. Ich war, also ziemlich am Anfang, ich war im Feld. Mit großem Haha war ich ins Feld eingefahren, meine eigene Raserei noch großspurig bewundernd. Die Furche, die meine Bremsung hinterließ, war aber auch nicht von ungefähr, sondern hervorragend, präzise und tief, und so fiel ich in die Blumenwiese und schlief. Man sang wohl für mich. Meine Bluse war nass. Über mir klaffte das Loch im Dach. Dort war es auch, wo ich sah, klarer als im Schlaf, war mir der Hase nie erschienen. Immerzu musste ich ihn mustern, mal verstohlen, mal unverhohlen betrachten. Selbst im Schlaf, also meinem, stoben ihm die Seufzer noch zum Rachen heraus. Es schnaubte und schlatterte, er war so frech. Und das sind dann so Passagen, die nehmen mich ja nicht an einen konkreten Ort.
Nein. Die funktionieren halt über Klang und Vokale. Und der Hase bringt eben das A mit. Ich lese auch noch mal was vor. Da waren die Fragen. Wir fuhren in einem Wagen, so viel war klar. Ich bin mit dem Hasen auf der Rückbank in einem traktorähnlichen Leihwagen durch eine Gegend gefahren, die Hollywood war oder eine andere abgewrackte Baracke Traumfabrik. Der Hase hat immerzu gepfiffen wie ein Kessel unter Druck, wobei Kessel wie Karosse selbstverständlich zerbeult und alle schepperten mit ihrem Blech, als wäre es ein Krachwettbewerb. Auch die Rohrsysteme draußen pfiffen wie chorisch aus ihren rostigen Verschlusskappen. Ich konnte mich kaum fokussieren auf das, was vor der Scheibe vorüberzog und weg war. Es war alles im selben Moment verschwunden, in dem es erschienen war. Eine vollends unnütze Fahrt ist es gewesen. Es war so Schmach. Und dann zum Beispiel die Mutter kommt eine Seite weiter, die hat dann so eher, ist in der Nähe vom I. Das fand ich ganz interessant, dass sie beim Zwiebelschneiden zählt. Und wie sie niest, wie sie niest, wie klein sie ist und wie sie riecht, dass sie permanent für andere Fährten legt, die andere dann meiden, wie sie den Kopf zerbricht und dass sie wach liegt nachts, ein Wachtelei, sich Pfade ausdenkt, viel zu weit, wie sie für alles immer zu Verantwortung spürt und wie sie Tulpenzwiebeln setzt und dass sie nie weint. Und das fand ich auf den ersten Seiten schon ziemlich, also ich kriege jetzt auch wieder eine Gänsehaut, schon ziemlich heftig, wie Maren Kames eben durch Klang, Rhythmus und einzelne Vokale Handlung produziert. Und ich glaube, was an dem Text irritierend ist und auch bestimmt deinen Lektüre-Eindruck geprägt hat, ist eben, dass sie diesen Dualismus eben nicht zulässt. Sie lässt es nicht zu, dass es entweder ein Text ist, der nur poetologisch und rhythmisch operiert oder eben Familiengeschichte erzählt, sondern sie macht beides. Und das ist im ersten Moment ein bisschen schwierig, weil man das nicht kennt oder weil, natürlich kennt man es, es gibt solche Texte auch, aber das ist erstmal schwierig, das zusammenzubringen. Er hat dadurch auch etwas Unvollkommenes, der Text. Und das gefällt mir so sehr daran, weil sie möchte eben beides. Sie braucht diesen Hasen, sie braucht das wilde Spiel, sie braucht ihn als Schutz auch, weil sie auch Skrupel hat, über ihren Bruder zu schreiben, über ihre Großeltern zu schreiben, über ihre Mutter, den Vater, der neugierige Kinderfragen auf einmal stellt, warum das Eis, wenn es gefriert, sich fälteln kann, sich bewegen kann, ne, seine Form ändert. Und da ruft sie dann diesen Hasen an und der ist da, der schnüffelt, der fängt auch selber an zu sprechen. Es gibt dann auch Passagen, wo der Hase nur in Satzzeichen spricht und da man so richtig diese schnüffelnde Nase vor Augen hat. Es gibt Bilder in dem Text, Dills aus Buntspecht, Musikvideos von YouTube, Bilder von Kakteen, die aussehen wie der Hasen, der Hase als Sternbild, aber eben auch Bilder von Maren Kames selbst auf dem Schoß ihres Opas mit einer Zigarettenschachtel in der Hand. Und also ich habe das an einem Sonntag dann, ich hatte angefangen und habe auch kurz mal Luft holen müssen zwischendurch, aber ich habe das dann an einem Sonntag zu Ende gelesen und ich war so dankbar für diesen Text, weil der eben Dinge versucht, die ich vielleicht auch selber als Autorin oft versucht habe, dass ich mich nicht entscheide, ist es jetzt ein Kunstwerk, denn Friederike Mayröcker wird ja auch angerufen. Fritzi, darf ich dich nennen? Du bist mein Herzzwilling. Wie viele haben das schon gedacht? Aber ich auch. Ich bin auch eine wie du. Und das ist so schön, weil man diese Nähe natürlich auch spürt, ne, zu dieser großen Lyrikerin. Ich finde den Text einfach total spannend. Also mich hat auch diese Schilderung von, was ist jetzt mit der Kunst? Ich werde älter, darum geht's ja auch. Ich gehe nicht mehr feiern, alles hegt sich ein. Es geht jetzt nur noch um die Kunst in meinem Leben. Das war auch ein Moment, in dem ich irgendwie gedacht habe, das hat sie so toll beschrieben. Oder das Träumen, dann erzählt sie drei Träume hintereinander und in einem Traum schlägt eine Atombombe ein und es ist der Moment vor dieser Explosion. Und im gleichen Moment wird ein Kind geboren und beides wird auf so eine völlig undramatische Art und Weise in einem beglückenden Gefühl irgendwie zusammengebracht. Und das kann sie. Und das ist, also ich hatte noch nichts gelesen. Halb Taube, halb Pfau gibt's ja auch noch den Gedichtband. Und mir ist das sehr nahe gegangen, obwohl es so avantgardistisch ist. Von einer avantgardistischen Webarbeit ist irgendwo die Rede. Und so etwas ist dieser Text in meinen Augen. Also.
Ja, und sie kann dadurch ja auch nicht nur Räume ineinander überfließen lassen, sondern eben auch Zeiten. Mhm. Es gibt ein Beispiel, wo sie auch von den Großeltern erzählt und auf einmal kommt dann der Satz, es ist Krieg. Und da war ich erstmal mit der Frage beschäftigt, von den Kriegserfahrungen der Großeltern war irgendwie noch gar nicht die Rede und gibt's die überhaupt? Und dann ist es aber nicht der Krieg, nicht der Zweite Weltkrieg, sondern es ist der Krieg in der Ukraine. Und wie dann so eine Art Medienkritik so einsetzt, wie dieses alltäglich darüber berichtet bekommen, das ganze Bewusstsein mitbestimmt und wo sie dann auch schildert, dass es offenbar nicht gut tut, in dieser Weise dem ausgesetzt zu sein und dass der Krieg eben dadurch schon so nah im Bewusstsein ist, dass er tatsächlich diese Brücke schlagen lässt, jetzt bekomme ich ein Gespür für das, was möglicherweise in den Vorgängergenerationen eben körperlich und mental und intellektuell eben abgespeichert ist. Und das fand ich auch sehr bemerkenswert, wie das halt so durch dieses bloße Nebeneinanderstellen auf einmal bei mir als Leser geschieht. Mhm. Zu merken, die Zeiten sind eben nicht nur zu denken in Linearitäten, in aufeinandergefolgten Geschichten, sondern sie greifen eben dauernd auch ineinander. Mhm. Oder einen anderen schönen Satz, den ich kürzlich gehört habe, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Mhm. Und so scheint es bei Maren Kames eben auch so zu sein, dass sie also diese verschiedenen Ebenen immer wieder ineinander verzahnen möchte.
Und sie bemüht sich um etwas Ähnliches wie Siri Hüstved, nämlich dass keine Gewissheit da ist, dass alles irgendwie wandelbar, formbar bleibt, auch in ihrem eigenen Denken über dem Schreiben. Ich zitiere noch mal etwas. Aber wie bleibt, was ich scribble, schief und kursiv, eine Schraffur? Ich möchte euch hinmalen, Oma und Opa, dann mit der Handkante darüber wischen, Ma, Flo, so dass nur Skizzen bleiben, mit verschmierten, schemenhaften Rändern. Die Inschrift und das Auswischen, beides in einem. Und wie gelingt es, den Hintergrund, mein Mauerwerk, wenn es Gefahr läuft, Kathedrale, Geschichte, Sakralbau zu werden, umzustoßen, umzuschubsen und die auf ihm befindlichen Figuren, Formation nicht zu Imago werden zu lassen, schon gar nicht zu Statuen oder kaltem, monumental gefügtem Stein, an dem für die kommenden Jahrhunderte Tautropfen abperlen, vereinzelt Kriechtiere und Asseln auf- und abwandern, an manchen Tagen ein Wind durchs Gemäuer geht und sich sonst nichts bewegt. Stattdessen ein in sich bewegliches Gefüge ins Gleichgewicht zu heben, im Gleichgewicht zu halten, mit Winkeln, Nischen, Buchten, in denen die Mehrdeutigkeiten, Diskontinuitäten, Nisten nach Belieben ein- und ausgehen und zeitweise entwischen, wie unzuverlässig unzuverlässige Geister, ein fragiles Modell in meinem Handteller oder Mobili zwischen meinen Fingerspitzen. Wie kann ich das offen halten? Wie hält sich das? Und das ist so eine Art von Poetik oder so ein Wunsch, den ich so gut kenne. Also wie kann es so sein, dass ich es zeige und auch in seiner Individualität es zum Strahlen bringe, aber gleichzeitig zeige, im nächsten Moment bedeutet es vielleicht schon wieder was ganz anderes, ne? Und trotzdem hat der Text auch etwas Festes. Er hat diese Festigkeit dieser Großeltern, diese Liebe, die die alle auch zueinander haben, die überträgt der Text auch. Und ihre eigenen Füße, die denen der Großmutter gleichen, die sind sogar noch hinten auf einem Foto mit drauf, glaube ich, mit den Kakteen. Sie fotografiert am Ende nämlich noch Kakteen, die aussehen wie Hasen. Diese Bilder sind im Buch mit eingefügt. Der Hase, ja, österlich ist er irgendwie jetzt zufällig geworden, aber für mich ist der Hase auch so ein Kindheitstier einfach. Und ich vermute, dass er auch daher kommt bei Maren Kames.
Über das Verhältnis von Mensch und Tier haben wir auch schon mal gesprochen. Und es ist doch immer wieder bemerkenswert, wie das so in die literarischen Texte, ich weiß nicht, ob das so mein Blickwinkel ist oder ob das wirklich in den letzten Jahren auch deutlich zugenommen hat, dass das Schreiben über Tiere, aber eben auch, weil hier geht es ja nicht um einen konkreten Hasen, der in der Kindheit eine Rolle gespielt hat, sondern eben auch in diesem metaphorischen Sinne, also wie Tiere uns eben Möglichkeit bieten, Erzählräume zu gestalten, die sonst so ohne weiteres nicht leicht fallen würden. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Mhm. Ich habe auch noch ein kleines Zitat, weil ich da den Brückenschlag zu Siri Hüstvedt nochmal so bemerkenswert finde. Mit dem Körper sind eben feucht und nicht trocken. Am Meeresgrund, schreibt Maren Kames einmal, am Meeresgrund oder Grund, von was immer ich angekommen war, umfing mich der Schlamm. Hier sah ich, woraus mein Herz gemacht war und was seit Ur- und anderen Zeiten in ihm wohnte. Es stand mir nie klarer vor Augen als da im Morast. Der Geruch meiner Großmutter, der Geruch ihrer Hände und Schürzen und Tücher, ihre riesengroße Liebe. Und das ist wirklich...
Ja, genau, das ist schön.
Genau, also da zeigt sie halt, das sind gerade mal 6 Zeilen. Und da zeigt sie halt, wie sie von solchen philosophischen Grundüberlegungen, wie wir sie auch bei Siri Hüstvedt eben gefunden haben, also sie spricht halt nicht so vom Feuchten, sondern sie spricht vom Morast und von Schlamm, noch kraftvollere, noch bildreichere Ebenen, die da mit erzielt werden können. Und dann kommt sie halt zu ihrer Großmutter. Mhm. Und erstmal ist sie nicht bei den Bildern, sondern bei Gerüchen. Und bei Geschirrtüchern habe ich dann irgendwie auch gleich, kannst du dich auch daran erinnern.
Ja, das, also diese Großeltern-Sphäre, die ist sehr haptisch. Die ist super haptisch, ne? Da ist man sofort auch bei der eigenen Oma. Und das ist natürlich auch diese Generation, ne? Wir sind jetzt eine ähnliche Generation, wo man genau diese Hände, diese Schürzen oder eben auch diese Traurigkeit. Denn es geht am Ende ja auch darum, dass die Schwiegermutter, also die Mutter vom Vater, wohnt dann bei den Eltern mit im Haus und stirbt auch dort alleine. Der Großvater ist schon gestorben. Und sie ist da sehr einsam und diese vielen Stunden unten in der Wohnung. Und das war auch, also wunderbar eingefangen, ohne dass es irgendwie kitschig ist, aber man spürt das richtig. Also ich finde, der Text überträgt eben auch Gefühl, obwohl er so künstlerisch, sage ich jetzt mal, arbeitet. Also da kommen einfach ganz viele Talente, glaube ich, zusammen bei Maren Kames.
Und bringt mich vor allem auf die großartige Idee, während wir miteinander sprechen, ich sollte mal demnächst auf sie zugehen und mit ihr ein paar Gedichtaufnahmen für unsere Reihe Lauter Lyrik verabreden, denn sie jetzt auch mal eigene Texte, eigene Gedichte vortragen zu hören, würde mich jetzt in diesem Augenblick sehr reizen. Vielleicht kommen wir an der Stelle zu der Überleitung zum nächsten Buch, oder?
Ja, ich glaube, du hast noch Musik mitgebracht, denn du hast eben gerade ja schon die Schöpfungsgeschichte, die sich auch am Meeresgrund andeutet und im Unterkambrium und diesen ganzen Wesen, die der Hase da auch noch vorführt. Ist dir ein Lied eingefallen aus einem Film, einem sehr berühmten Film von Stanley Kubrick?
Genau, es ist streng genommen kein Lied, sondern eine Komposition von von Richard Strauss, Also sprach Zarathustra. Da haben wir dann auch die Philosophie von Nietzsche mit im Ohr. Ich bin deshalb darauf gekommen, weil ich halt bei der Frage Urknall, das bewegt sich ja alles so am Rande, aber irgendwo ist es doch das Zentrum unseres Gespräches. Und wenn wir jetzt über Pong von Sibylle Levitscharow sprechen, da heißt der Urknall eben der große Ratsch. Und dann habe ich mich gefragt, was fällt dir eigentlich für Musik ein, wenn du an den großen Ratsch denkst? Und dann sah ich die Szene aus Stanley Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltall, als diese Urzeitmenschen am Anfang halt sich um das Lagerfeuer begeben und dann gibt es einen Streit und einer von denen wirft dann halt einen Knochen, der vorher eben als Waffe verwendet worden ist, gegen den Himmel. Stanley Kubrick macht dann so eine Slow-Motion-Bewegung daraus und dann verändert sich dieser Knochen, diese Waffe in ein Raumschiff, wo dann der Rest der Handlung des Films erzählt wird. Und während dieser Szene, in dieser Szene, lässt Kubrick die Musik von Richard Strauss, also Sprach Zarathustra, laufen. Hören wir uns das mal an. Böhm dirigierte die Berliner Philharmoniker und zu hören war Also sprach Zarathustra von Richard Strauss. Und wir wollen abschließend sprechend in der Sendung Land in Sicht über Sibylle Levitscharows Roman, Erzählung mit dem Titel Pong. 1998 ist es veröffentlicht worden. Sie hatte 1997 daraus in Klagenfurt vorgetragen, einen Auszug daraus, und hat dann eben den Ingeborg-Bachmann-Preis damit gewonnen. Einer der wichtigsten Preise, gerade für sie in dieser Zeit. Sie hatte bis dahin als Buchhalterin in der Firma ihres Bruders gearbeitet, also eine Art Kafka-Existenz gelebt. Tagsüber mit Zahlen operiert und irgendwelche Abrechnungen erledigt. Und sie hat das mal so geschildert. Sie konnte das deshalb ganz gut, weil da hat sie nichts mit nach Hause genommen, weil zu Hause hat sie sich dann hingesetzt und hat geschrieben. Und irgendwann ist dieser sehr eigenartige Protagonist Pong in ihr Leben getreten. Und Pong ist jemand, den man vielleicht einfach als verrückt bezeichnen könnte, wenn man wollte. Es sei denn, man nimmt auch an, dass ein Kern in uns vielleicht bei jedem von uns als verrückt zu bezeichnen ist, denn er schafft sich einfach seine ganz, ganz eigene Welt. Er wird aus diesem, und deshalb haben wir diesen Text ja auch mit in unsere Urknall-Sendung mit hineingenommen, er fällt sozusagen in diese Welt und entwickelt eine eigene Sprache dafür, und er nennt das Ganze eben herausgefallen aus dem großen Ratsch. So ist er in die Welt gekommen und fortan bewegt er sich darin und er schaut sich die Menschen an, er schaut sich das andere Geschlecht an, denkt viel über das Leben der Frauen nach, hat da sehr, sehr traditionelle Auffassungen zum Teil. Und interessanterweise, auch wenn er nachher mit einer Frau ganz viele Nachzeugen in die Welt bringt, aber eben ein eigenes Brutverfahren dafür entwickelt. Und das sind so ganz kleine Männchen und die vermehren sich irgendwie ganz, ganz großartig. Aber unterwegs auf dieser Reise geht er auch in den Zoo und lässt die Tiere frei, macht sehr viel verrückte Sachen. Und dafür hat Sibylle Levitscharow eben so eine ganz eigene Sprache gefunden, die sie später nochmal versucht hat aufzugreifen in einem Buch, was sie mit ihrem Mann Friedrich Mexeper, der bildender Künstler gewesen ist, veröffentlicht hat, Pong Redivivus, also der wiederauferstandene Pong. Da ist er dann wirklich in einer psychiatrischen Einrichtung. Das ist viel konkreter, als es in dem ersten Text gewesen ist. Ich finde ja, dass dieser Text wirklich bei Sibylle Levitscharow, auch wenn man jetzt das Gesamtwerk, sie ist ja im vergangenen Jahr, du hast es eingangs schon erwähnt, verstorben, wo wir jetzt das Gesamtwerk so betrachten können, hat dieser Text nochmal so einen ganz, ganz eigenen Stellenwert. Also auch wenn man sich die Romane so Apostolow oder Pfingstwunder anschaut oder Blumenberg. Also sie hat eigentlich für jeden Roman immer wieder eine ganz eigene Sprache gefunden. Mhm. Und dieses Wort Schöpferische, das begleitet sie. Aber Pong ist wirklich ein Urknall. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat sich eine Schriftstellerin einfach selbst erfunden und in die Welt geworfen.
Ja, also da staunt man wirklich über die Dichte der Ideen, wie auf kleinster Strecke die Einfälle sich quasi gegenseitig überholen. Ne? Also das ist so verdichtet. Ich lese mal kurz die Stelle vor, wo der große Ratsch passiert, weil es auch interessant war. Vorhin hatten wir bei Siri Hüstwedt die Geburt durch den fleischlichen Körper. Und Pong ist jemand, der eigentlich alles Körperliche ablehnt. Der hat so geführt sogar eine Liste darüber, wie viel Widerwillen er welchen Frauen gegenüber empfunden hat, weil sie zum Beispiel das Wort Denke benutzen oder einen kleinen Krümel im Augenwinkel hatten oder bei einer Frau gefällt ihm dann nur ein Auge, deshalb kann er sie auch nicht mögen. Also es ist ein sehr misogyner Held, kann man schon sagen, offen misogyn. So ist er auch geschildert und vielleicht sogar noch mehr, da können wir gleich drüber sprechen. Aber er kommt eben nicht durch eine normale Geburt, jedenfalls wird es nicht so geschildert auf die Welt, sondern durch ein Entzweireißen. Zunächst die Frage, wie kam Pong in die Welt? Eine so bedeutende Singularperson, wie sie ja Pong unzweifelhaft ist, kommt nicht durch gewöhnliche Vermehrung in die Welt, sondern auf dem Wege der Vermehrung durch Entzweireißen. Für die Hervorbringung von Pong wurde eine andere, nicht besonders bedeutende Person, bedeutend allerdings im Hinblick auf Pong, zerrissen. Diese Ursprungsperson mag gut und freundlich oder windig und launisch gewesen sein, es interessiert nicht. Was aber interessiert, dass sie, diese im Grunde eher gewöhnliche Person, den Entschluss fasste, einmal und sei es nur für eine Sekunde ganz der Wahrheit zu leben. In diesem unerhörten Moment legte sich aller Radau. Aus der bisherigen Person, nennen wir sie ruhig Hannah Feiss, wurde alles Unnütze, nicht auf die Wahrheit, nicht auf Pong hinarbeitende mittels Ausblasen vertrieben. Eine Stille, die allen Geschöpfen die Ohren lang machte, setzte sich wie leuchtender Rahm auf die Welt und es begab sich der große Ratsch. Also da schon der leuchtende Rahmen, der sich auf die Welt absetzt oder was ausgeblasen wird. Das Ei spielt ja eine ganz wichtige Rolle in diesem Text, denn ich glaube, im Anfang ist es schon so, er kommt aus dem Zwingei, der inschüssigen Mitte, dem Zwingei, daher kommt Pong. Und er isst dann einmal auch ein Frühstücksei. Ein Ei wird mit einer Eiharfe zerteilt. Die Eiharfe ist eben ein Eierschneider. Und später, ganz am Ende, zeugt er eben auch nach in einem unglaublich unkörperlichen Verfahren mit Eve-Marie, einer völlig entmündigten Person, die er sich herbeifantasiert, die nicht spricht, die aber dann in ihren Händen mit Watte die Nachfahren in Eiern ausbrütet. Ne? Also da ist einiges los bei Sibylle Levitscharow und ich habe den Text jetzt gelesen, sicherlich auch sehr stark vor dem Hintergrund dieser ganzen Kriegsszenarien, die uns umgeben und hatte das Gefühl, ich habe ganz oft an Putin gedacht. Also es ist nämlich auch von Krieg, Kriegsvokabular spielt eine Rolle, Raketen, der große Hund, der das Territorium umläuft. Dann geht es darum, Pong bekommt auf einmal ganz viel Geld und kann Befehle geben. Auch da geht es dann um Gewissensbisse, kann man jemanden töten lassen, der ganz viele andere Menschen getötet hat. Und immer wieder diese Raketen, Kriegsbefehle, etwas Gewalttätiges ist in diesem Text für mich. Und ich habe ganz oft gedacht, ist man vielleicht, du hast schon gesagt, es könnte ein Verrückter sein, in dem Kopf von einem männlichen Kriegstreiber. Denn das Misogyne, das Gewaltvolle, die Gewalt kommt immer wieder rein, auch in den Bildern, spielt eine große Rolle, habe ich das Gefühl. Und das war jetzt aber auch eine Lektüre, ich hatte es schon mal gelesen vor 10 Jahren, da war das noch nicht so präsent. Aber jetzt habe ich wirklich ganz viel Krieg auch in diesem Text gesehen und ja, kranke Psyche. Ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist. Man kann sich an dem Text tot interpretieren, auf jeden Fall. Also man kann wahrscheinlich alles drauf leuchten, was einem gerade so in den Sinn kommt. Aber das war für mich so ganz interessant, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war sehr begeistert natürlich von dieser unglaublich virtuosen Arbeit, die sie da an der Sprache vollzieht, die aber auch an keiner Stelle keinen Sinn macht, ne? Also es geht auch alles so organisch ineinander über, obwohl wirklich jede Menge. Es ist, für mich ist es so wie Kafka schwäbisch hochgedreht. Ja. Denn sie arbeitet ja sehr viel mit Dialekt, ne? Das Dialektale oder auch diese Pong, dieser Name, die Sprungbereitschaft in dem Namen, die ist eben auch in der Konstruktion der Sätze da, ne? Die sind grammatikalisch alle richtig, aber unglaublich ungewöhnlich manchmal konstruiert, ne? Also, ja, wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Geht's für dich um Frauenhass und Krieg?
Krieg wäre nochmal eine weitere Lesart, finde ich hochinteressant, war ich bei der Lektüre nicht drauf gekommen. Es gab ja nach dieser legendären, viel diskutierten Dresdner Rede 2014, in der Sibylle Levitscharow eben in einer Art und Weise über künstliche Befruchtung gesprochen hat. Sie selber hat sich dafür immer und immer wieder so entschuldigt, weil sie dann von Halbwesen gesprochen hat. Und
ja, sie hat eine scharfe Zunge, ne? Immer auch in den
Texten. Hatte immer eine scharfe Zunge, aber da ist sie dann wirklich auch ein bisschen über die Bresche geschlagen. Mhm. Und ich hatte dann halt kurz Zeit später hier in Hannover im Literaturhaus auch mit ihr zu tun. Da habe sie dann darauf angesprochen und da war sie wirklich sehr, sehr reumütig. Das fand ich auffällig, auch nachvollziehbar und angemessen auch. Und das braucht auch unser öffentlicher Diskurs, dass halt manch einer mit einer Schnodderschnauze dann eben auch mal darüber geht und dann aber eben die Größe hat, halt zu sagen, okay, entschuldigt bitte, so war das nicht gemeint. Und trotzdem, das haben auch schon einige scharfe Kritiker damals eben gesagt, es sei in ihrem Werk etwas angelegt, was da schon irgendwie Zusammenhänge herstellen ließe. Und Pong gehört zu diesen Texten. Also Pong ist nicht Sibylle Levitscharow. Ganz, ganz, ganz wichtig, das sich immer wieder klar zu machen. Aber diese Fantasie, die halt sich in einen Menschen hineinbegibt, der halt mit allem Körperlichen und allem, was mit Fortpflanzung zu tun hat, große Ängste auch mitbesetzt und aber diese Ängste eben nicht dazu führen, dass er sich zurückzieht, sondern dass er zum Aggressor wird, dass er eben eigentlich erwartet, dass diese Welt, die jemand wie Pong entwirft, dass die allgemeingültige Welt wird. Und deshalb finde ich diese These mit dem Kriegstreiber ganz interessant. Ob das jetzt Putin gut beschreibt, weiß ich nicht, aber überhaupt eben diese Gewissheit, also nehmen wir auch Siri Hüstedt da nochmal mit rein. Also Pong ist halt jemand, der sich seiner selbst sehr gewiss ist und so in die Welt tritt und so anderen Menschen gegenüber auftritt und dadurch eben auch eine gewisse Gefahr oder eine große Gefahr darstellen kann. Wenn das wirklich auch so gedeutet wird, dass da jemand in der Psychiatrie ist und dann darf der sozusagen in diesem abgekänzelten Raum, darf der seine Welt ausleben, aber er ist ja auch immer eingeschlossen und bekommt seine Medikamente und der Tagesablauf ist organisiert und. Also das ist ja eigentlich sehr schnell eben auch so geschildert worden. Anders konnten sich viele den Pong gar nicht denken, außer dass er hinter Schloss und Riegel sitzt und zwar nicht im Gefängnis, weil er ein Verbrechen begangen hat, sondern weil er nicht mal alle Tassen im Schrank hat. Und dieses Literarische, wie daraus aber eben auf einer sprachlichen Ebene eine neue Welt entstehen kann, das hat Sibylle Levitscharow mit dem Buch eben gezeigt.
Es ist fast auch ein bisschen so wie bildende Kunst, ne? Also wie so surrealistischer Film, so den hat man vor Augen. Also es ist in der Wirklichkeit verortet, es spielt auch in Berlin, ne? Das wird auch deutlich. Pong baut sich aber an einer Stelle oder da setzt er sich in so einen U-Bahn-Kiosk, in so einem Glaskasten und will durch seine Performance irgendwie die Dummheit aus der Menschheit ausmerzen, ne? Indem er sich da hinsetzt und ein gutes Beispiel ist. Oder er schmeißt alle Geräte weg und vergräbt die und die anzüglichen Bücher wirft er, also es ist auch unglaublich witzig, rief er rüber zum Bischof. Das Religiöse, die Religion spielt natürlich bei Sibylle Levitscharow immer eine wichtige Rolle, denn sie ist Religionswissenschaftlerin und auch gerade zum Ende, genau, am Ende ihres Werkes hat sie sich auch immer mehr nach oben bewegt. Der letzte Roman hieß auch Nach oben, davor ging es um einen Dante-Kongress in das Pfingstwunder. Ich glaube, dass dadurch, dass ich das jetzt zuerst gesagt habe mit dem Kriegstreiber, mit dieser Interpretationsmöglichkeit, sind wir ein bisschen davon abgekommen, wie unglaublich lustig dieser Text natürlich auch ist, bei aller Schärfe. Oder vielleicht, das ist eben die Frage, durch diese Schärfe. Ne? Also sie traut sich natürlich auch was. Es ist ein totaler Anti-Held, wenn man das Wort überhaupt noch benutzen kann, keine Ahnung. Aber er ist unsympathisch, er ist manieriert bis aufs Schlimmste und trotzdem ist es so fantastisch. Es ist eine überschäumende Fantasie da am Werke und sie produziert eben, diese Fantasie produziert etwas unglaublich Eigenständiges. Also ich habe das nochmal gelesen, habe wirklich immer den Kopf geschüttelt und gelacht und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Das jetzt schon wieder. Ne? Also wenn da hier seine Stimme sanft wie ein für die Henkersmahlzeit ausgesuchter Pfirsich lässt über ihren Wunden zarte Häute sich bilden. Sie glättet die in Gier verzerrten Menschengesichter und zaubert einen Ausdruck verwunderter Achtung auf ihnen hervor und spricht, ohne zu wissen, wozu es gut sein könnte. Ein kleines Gebet, das lese ich jetzt nicht vor. Und dann kommt, der Mond ist inzwischen hinter den Wipfeln der großen Bäume verschwunden und hat einen Kronschatz aus bösen Juwelen ins schwarze Laub praktiziert. Also auch eine Kafka nochmal, diese Bürokratie, die dann immer wieder so aufblitzt, das ist schon der Hammer. Das ist auch mein Lieblingstext von ihr. Der ist schon ist ganz groß. Und das Interessante, wenn wir auch jetzt nochmal wieder, um unsere Dichotomie und das Außen und Innen heraufzubeschwören, das Umstülpen von Innerlichkeit nach außen spielt eben eine riesige Rolle. Ne? Am Ende ist es ja sogar so, da sagt er dann auch, meine Gedanken nehmen immer zu Körper an. Denn also Eve-Marie, er geht einmal einkaufen, Pong. Er hat diese Frau sich irgendwie nach Hause geholt, stumm, mit einem Kittel. Und sie steht da und muss alles über sich ergehen lassen, was er jetzt von ihr möchte. Und er geht einkaufen und dann zählt er auf, was er gekauft, oder wird aufgezählt, was er gekauft hat, irgendwie genau, Gemüse. Und als zweites kommt dann schon Watte. Und dann denkt man so, hä, wieso Watte? Und dann kommt halt ein paar Seiten später, stattet er ihre Finger mit Watte aus und bindet die auch so zusammen. Und da kommen halt zwei Eier rein. Ein Ei hat er, ein anderes hat sie in ihrer Kitteltasche, Eve-Marie. Und sie muss dann eben diese Eier ausbrüten. Und es kommen dann so ganz kleine Menschlein, du hast es schon gesagt, daraus hervor, die sich unglaublich schnell vermehren. Also man kann es auch lesen als so eine Schöpfungsgeschichte und eine Apokalypse, wo dann wieder die Großmenschen werden abgelöst von den kleinen Menschen. Ne, und am Ende ist es so, dass die in ihn reinkriechen, in seine Organe und ihn eigentlich überwältigen und er sie dann tottrampeln muss und zum Mond davon fliegt, damit er sich rettet. Also das letzte Bild finde ich tatsächlich ein bisschen kitschig. Das hat mir nicht so gut gefallen mit dem, dass er dann wirklich zum Mond fliegen muss. Aber alles davor ist unglaublich konsistent auch in der Handlung. Ne? Also es ist wirklich wie so eine Schöpfungsgeschichte. Der Urknall, der große Ratsch, Pong ist da. Er isst sein Frühstücksei. Er löst die Riegel im Zoo. Er denkt über Krieg nach und performt gegen die Dummheit. Dann pflanzt er sich fort, aber leider läuft es ein bisschen aus dem Ruder und muss dann wieder zurücksortiert werden. Also
das Schlussbild, also der Hase, der bei Maren Kames in der Hasenprosa, der fliegt ja auch wieder zurück in das Sternbild des Hasen. Mhm. Und hier Pong Richtung Mond. Und es gibt viele, auch was die sprachlichen Besonderheiten angeht, viele Momente, wo ich mich bei der Lektüre von Maren Kames gefragt habe, hat sie den Pong eigentlich nochmal so richtig gründlich sich zu Gemüte geführt, als sie diesen Text geschrieben hat, weil da so viele Eigenwilligkeiten sich gegenseitig beleuchten.
Ja, da ist auch eine Verwandtschaft da. Das fand ich jetzt auch überraschend, ne? Also, aber kann ich verstehen.
Wäre interessant, Sie das fragen zu können.
Ja, vielleicht ladet ihr sie mal ein bei NDR Kultur.
Irgendwann demnächst sollte machen, kam es spätestens mit dem nächsten Buch mal bei uns einen anderen Auftritt noch bekommen, finde ich auch. Ich würde sagen, bevor du uns dann gleich verrätst, was wir denn in der nächsten Land in Sicht Ausgabe zu hören bekommen, welches Thema ihr euch da vorgenommen habt, könnten wir noch eine Musik hören. Weil Maren Kames eben diesen Soundtrack vorgestellt hat am Ende des Buches, kann man das alles, es gibt auch einen subkutanen Soundtrack, einer, der direkt eingeflochten ist und einer, der so unterschwellig mitläuft. Und eines dieser Lieder stammt von Billie Eilish. Und Billie Eilish ist ja vielleicht als Phänomen auch so eine Art Urknallgeschichte, weil mit gerade mal 23 Jahren schon so viel Erfolg im Musikbusiness zu haben, ist schon sehr außergewöhnlich. Und Getting Older ist ein Song, der hier auch in der Hasenprosa erwähnt wird. Und den hören wir uns jetzt nochmal an.
I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful, there's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, 'cause the stranger seemed to want me more than anyone before. Too bad they're usually deranged. Last week I realized I crave pity when I retell a story, I make everything sound worse. Can't shake the feeling that I'm just bad at healing, and maybe that's the reason every sentence sounds rehearsed. Which is ironic, because when I wasn't honest, I was still being ignored. Dying for attention, just to get neglection. Now we're estranged. Things I once enjoyed just keep me employed now. Asking, I promise I'll be fine. I've had some trauma, did things I didn't wanna, was too afraid to tell ya, but now I think it's time.
So soft kann der Urknall klingen. Billie Eilish mit Getting Older. Sie hören Land in Sicht auf NDR Kultur und Joachim Dix und ich, Lisa Kreisler, wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Die Sendung über den Urknall ist aus Versehen österlich geworden. Es ging um Hasen, Eier und Illusionen heute bei uns und ja, vielen Dank, Joachim.
Ja, danke dir, Lisa. Das hat irgendwie Zusammenhänge hergestellt, auf die wäre ich alleine nie und nimmer gekommen.
Ja, es ist eben doch immer gut, zu zweit über Texte zu sprechen und nicht nur mit dem Text allein zu sein. Das machen wir hier ja auch. Ja, die nächste Sendung gibt's im April mit Alexander Soloch und da geht es um Hexen. Wir lesen von Marion Gibson Hexen, eine Weltgeschichte in 13 Prozessen vom Mittelalter bis heute. Sie zeigt Frauen am Rande der Gesellschaft, denen sie wieder eine Stimme gibt und eben auch versucht zu zeigen, welche Motive die Verfolger dieser Hexen hatten. In einem Interview hat sie gesagt, wie man eine Hexe erkennt, man muss einfach herausfinden, ob sie einen mächtigen Mann verärgert hat. Also auch nochmal in Bezug auf Siri Hüstwedt ganz nett. In die Hexerei von der von Susan Sontag so bewunderten Elizabeth Hardwick, die ich jetzt gerade gelesen habe, wollen wir uns anschauen. Schlaflose Nächte heißt ihr wunderschönes Buch. Das ist ein messerscharfes Nachdenken um gesehene, um Billie Holiday geht es, und ungesehene Frauen, ihre Körper und unbeachteten Nischen. Ist so ein bisschen weiter weg vom Hexenthema, aber ein drittes Buch wird hinzukommen und vielleicht werden wir ja sogar Fantasy lesen. Wer weiß, es ist alles möglich. Zusammenfassend noch mal kurz, worüber wir gesprochen haben heute, die Bücher.
Ja, wir sollten noch mal kurz erwähnen, die Illusion der Gewissheit von Siri Hüstwedt ist bei Rowohlt erschienen. Dann hatten wir die Hasenprosa von Maren Kames bei Surkamp erschienen. Und das letzte sagst du doch.
Genau,
noch.
Das ist von der sehr geschätzten Sibylle Levitscharow, Pong. Ja, Joachim, dann wünschen wir frohe Ostern und ja. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Genau, fröhliches Hasentreffen.
Ja, tschüss.
Tschüss.